D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Jetzt wird zurückgetrollt, wie Social Media bei der Welt funktioniert.
Jetzt wird abgeschaltet, was das Ende von Gawker über den kritischen Journalismus im Silicon Valley verrät.
Jetzt wird weiter durchgestartet. Am Montag steht der ARD-Digitalradiotag an.
Jetzt wird abgerechnet, wie Blendl mehr Geld einnehmen möchte.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Michael Jajur. Er ist Redaktionsleiter des aus den Niederlanden stammenden Online-Kiosks Blendl. Das ist ja auch knapp vor einem Jahr bei uns hier in Deutschland gestartet. Jajur findet, dass die Verlage in Deutschland ihre Artikel viel zu teuer anbieten. In einem Interview bei horizont.net sagte er dazu, Zitat: "Ich glaube nicht, dass wir bei Blendl von Discount-Bedingungen sprechen können."
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ob das nun die feine englische bzw. besser niederländische Art ist, den Grund dafür, dass es mit dem Geschäft noch nicht wirklich rund läuft, vor allem bei den eigenen Partnern zu suchen, das sei mal dahingestellt. Aber wenn wir Blendl einen Rat geben dürfen, wie wäre es mal damit, erst einmal für mehr Nutzer auf der eigenen Plattform zu sorgen?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das sommerliche und reiselustige Medienmagazin.
Ja, kommt mit. Wir wollen euch nämlich an einen dunklen Ort des Netzes mitnehmen.
Ist bestimmt auch kühler dort, oder?
Ja, bestimmt. Viel kühler und viel dunkler. Dort hängen nämlich viele komische Typen ab. Also ich sag mal, ein Ort des Misstrauens und der Missgunst.
Du meinst Herr Pähler, das Darknet, ne? Also wo man Waffen kauft, komisches Sexspielzeug
und
so.
Nein, viel schlimmer. Ich meine die Kommentarspalten auf den Facebook-Seiten von Medien.
Okay, da sagst du was. Ja, das nehme ich dir wohl ab, ja.
Lügenpressevorwürfe kennt man aus Erdogan wird Erdogan und schöne Grüße an den Redaktionspraktikanten, wenn mal wieder die vermeintlich so schlechte Qualität von Medien bemeckert wird.
Und ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich gibt. Es macht nicht wirklich Spaß, sich viele Kommentare unter journalistischen Artikeln auf Facebook durchzulesen. Und da ist es ganz egal, ob man das jetzt irgendwie so beim Borkener Volksblatt macht oder so beim landesweiten Deutschlandfunk oder gar bei der Deutschen Welle. Das ist überall das Gleiche. Viele Medien haben den Kampf gegen die schlechte Stimmung aufgegeben. Ganz anders bei der Welt. Die haben einfach mal den Spieß umgedreht und trollen zum Teil einfach mal zurück.
Dort meldet sich nämlich quasi der Weltpraktikant bei den Lesern zu Wort und antwortet zurück. Mal frech, mal mit einem Augenzwinkern, aber nie kuschend. Und das kommt an. Und es gibt sogar eine eigene Fanseite für den Weltpraktikanten bei Welt.
Wie funktioniert das eigentlich und was hat der Welt diese Art des Community-Managements gebracht? Das klären wir heute Abend mit Nidal Salah-Eldin. Sie ist Head of Social Media bei der Welt und jetzt bei D-Radio Wissen live. Guten Abend, Nidal.
Einen schönen guten Abend
schön,
aus Berlin.
Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Wie war denn heute so euer Social-Media-Tag bei der Welt? So, was hat die Kommentatoren bewegt? Waren die so eher so total aufgekratzt wegen der Hitze oder eher so ein bisschen ermüdet und ein bisschen ruhiger?
Also ich würde sagen, die hatten heute hetzefrei. Ja. Und auch sonst.
Also, hast du gerade hitzefrei oder hetzefrei gesagt?
Ich habe hetzefrei gesagt. Ah, ja. Genau. Also heute war ein ganz normaler Tag, würde ich sagen. Wir hatten jetzt heute keine besondere Nachrichtenlage. Das Thema Burkini beschäftigt natürlich alle, aber das ist alles noch in einem durchaus handelbaren Rahmen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Schon mal gut. Dann lass uns mal so ein bisschen mal um so ein Gespür für die Größe auch eures Aufgabenbereichs zu bekommen. Vielleicht mal über ein paar Zahlen reden. Also wie viele Profile betreut ihr? Wie viele Postings gibt es da auf den Seiten so am Tag? Und vor allem, kann man das überhaupt sagen, wie viele Kommentare darauf gibt es und mit wie viel Manpower oder Womanpower managt ihr das Ganze?
Okay, also wir sind auf allen großen, in allen großen sozialen Netzwerken vertreten. Facebook, Twitter, Instagram, you name it. Am wichtigsten ist für uns aktuell Facebook, weil für uns eben nicht nur das Thema Verbreitung von Artikeln wichtig ist, sondern gerade das Thema Community Management. Das heißt, wir posten den lieben langen Tag Artikel, Videos, Bilder, eigene coole kleine Social-Media-Aktionen dort und auch bei Twitter natürlich. Und was bei uns sozusagen anders ist als bei vielen anderen, dass wir eben da nicht unsere Rolle beendet wissen wollen, sondern gerade da nochmal reingehen und die Interaktion zu den Lesern suchen. Die ist jetzt für uns kein Übel, sondern wir wollen mit den Lesern in Kontakt treten. Und am Tag kommen je nach Themenlage durchaus auch mal auf Facebook an die 20.000 Kommentare zusammen. Das war früher anders, da hatten wir deutlich weniger Kommentare. Und je nach Themenlage, also beispielsweise Türkei, Nizza, als das war, Terror generell, Islam, das sind bei uns immer die Themen, die für besonders viel Interaktion sorgen, aber auch ganz harmlose Themen wie beispielsweise Vegetarier, wenn es um Vegetarier geht oder um Veganer. Da merkt man, dass da doch sehr viel Leidenschaft mit drin steckt bei diesem Thema. Und ein vermeintlich harmloses Thema wird dann plötzlich zum Top-Interaktionsthema des Tages. Und das bedeutet also, dass wir uns nicht nur um Verbreitung von Inhalten kümmern, sondern eben auch um Interaktion und das eben auf allen Netzwerken. Das heißt, wenn man uns auf Twitter anspricht, da bekommt man auch eine Antwort, auf Facebook eben auch. Und wir machen das mit einem relativ kleinen Team, ein sehr kleines, effizientes Team. Ich kann es an einer Hand abzählen. Und wir sind jetzt aktuell 4 Redakteure und ich seit dieser Woche.
Und das heißt, ihr seid aber wirklich 24 Stunden rund um die Uhr. Ist einer von euch im Einsatz oder gibt es da auch Ruhezeiten?
Ja, also wir haben so die Kernarbeitszeiten in Social von 8 bis 23 Uhr. Aber das ist tatsächlich nur... wenn nichts Besonderes passiert. Es ist auch unser Selbstverständnis, dass sobald wir eine Nachrichtenlage haben oder irgendein besonderes Thema, was da plötzlich aufploppt, dass dann niemand sagt, ach Mensch, ich habe jetzt aber eigentlich gerade Feierabend. Also da würde ich das dann auch einfach posten entsprechend oder einer meiner Kollegen.
Woher wisst ihr, wann ihr auf einen Kommentar antworten müsst? Wahrscheinlich ja nicht nur, wenn eine Frage gestellt wird, sondern ihr geht ja echt drastisch darüber hinaus, ne? Also habt ihr euch da so Regeln definiert oder gibt es da so Blöcke, wo ihr sagt, okay, wenn das jetzt irgendwie eine Kritik ist, sollten wir auf jeden Fall reagieren. Wie geht ihr da strategisch vor?
Ja, also die Grundhaltung hinter dieser ganzen Strategie ist tatsächlich, dass wir ein proaktives Community Management betreiben. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass irgendjemand sich beschwert, damit wir reagieren, sondern wir haben verschiedene Kommentare, auf die wir auch ganz unterschiedlich antworten. Das heißt, wir haben unterschiedliche Eskalationsstufen. Man spricht ja immer so sehr negativ über diese Kommentarkultur auf Facebook und die Kommentarkultur generell auf Medienseiten. Aber auf einen Troll kommen dann da halt 15 Leute, die was ganz Großartiges schreiben. Und deswegen wollen wir nicht nur auf negative Kommentare reagieren, sondern auch tatsächlich mit den Usern ins Gespräch kommen. Auch bei harmlosen Themen, wo überhaupt keine Trolle unterwegs sind. Und wo wir einfach dann dieses Informations- und Unterhaltungsbedürfnis, was unsere Nutzer haben, befriedigen sozusagen.
Was glaubst du, wie hat das diese Art zu arbeiten auch den Ton bei euch in der Community verändert oder wie ihr dann auch von euren Fans wahrgenommen werdet?
Ja, also ich glaube, es wird vor allen Dingen positiv gesehen, dass wir eben nicht wie ein Roboter mit den Lesern interagieren, also quasi ein Leserservice-Roboter, der auf Beleidigungen, Kritik und Lob immer generisch antwortet mit sehr geehrter Leser, vielen Dank für Ihr Feedback, beste Grüße aus der Redaktion. So, das sind Kommentare, die sehr generisch klingen, die sind total legitim. Das finde ich auch gut, dass man sich bei Lesern bedankt. Wir machen das auch, aber wir wählen eben eine ganz andere Tonalität. Und zwar reden wir so mit den Leuten, so wie wir untereinander auch kommunizieren würden. Das heißt, wenn jemand was fragt oder ein Lob hat, dann sprechen wir in der Sprache des Netzes zurück. Und wir arbeiten eben auch mit den Stilmitteln des Netzes. Dazu gehören zum Beispiel auch GIFs, die wir einsetzen, Memes, die wir einsetzen, kleine Scherze, die wir machen. Also wir wollen kein Leserservice-Roboter sein. Das ist nicht unser Selbstverständnis und wir glauben, und das sehen wir auch tatsächlich eindeutig an unseren Zahlen, dass die Leser das gut finden, dass überhaupt mal eine Redaktion mit denen spricht und zwar nicht nur, wenn es einen Shitstorm gibt, sondern tatsächlich unter jedem Posting, was wir machen in der Redaktion.
Nidal Salah Eldin ist heute Abend unser Gast hier bei Was mit Medien und wir schauen mit ihr gleich noch weiter hinter die Kulissen des Social Media Teams bei Welt.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin von Welt.
Nidal Salah Eldin, sie ist Head of Social Media bei der Welt, ist jetzt weiter bei uns zu Gast hier. Und ich muss euch mal was vorlesen hier von der Facebook-Seite, wie dann die Nutzer darauf reagieren, wenn die Welt aktiv kommuniziert in den sozialen Netzwerken, was Nidal und ihre Kollegen machen. Und zwar hat Lara Sophie Engels geschrieben, die Welt ist die einzige Seite, die klar Stellung bezieht und die Menschen hier beschützt vor Trollen und menschenverachtenden Kommentatoren. Was auf anderen Seiten abgeht, ist teilweise unter aller S. Wenn du sowas liest, das muss dich doch wahnsinnig zufrieden machen, oder Nidal?
Ja, es freut uns total, dass wir so viel positives Feedback bekommen auf unsere Arbeit. Und da sieht man auch einfach, dass es für Leute nicht egal ist, ob sie die Meldung bei wem auch immer lesen oder bei uns. Also es macht einen Unterschied. Sie haben eine bestimmte Assoziation mit uns und sie wissen es zu schätzen, dass sie in diese Kommentarbereiche, die ja wirklich so lange verwahrlost waren, und zwar überall, da wieder reingehen können. Und das ist für uns jeden Tag wirklich nochmal Motivation, zusätzliche Motivation, genau da dran zu bleiben und das weiter zu betreiben, weil es wird honoriert von den Lesern. Das kann man nicht anders sagen.
Dann lass uns, wo wir über Motivation sprechen, doch auch darüber mal sprechen, was eigentlich genau eure Motivation war, zu sagen, hey, diesen Vorwurf, den man manchmal immer so hört, bei den ganzen Medien, da werden sowieso nur die billigen Praktikanten hingesetzt, die liefern qualitativ schlechten Output. Das habt ihr quasi aufgenommen und habt gesagt, wir lassen unseren Weltpraktikanten tatsächlich mal antworten und schreiben. Kannst du uns da noch mal ein bisschen genauer erklären, was es damit auf sich hat?
Also die Haltung, die dahinter steht, ist tatsächlich, dass wir diese Kommentarspalten zurückerobern wollten. Aus meiner Sicht wurde da ganz lange ein großer Fehler gemacht bei allen, und zwar mit einer wenig selbstbewussten Haltung dran zu gehen. Das heißt, diesen Trollen und Hetzern, die auch meist übrigens keine Abonnenten oder wertvolle Leser sind, das Feld zu überlassen. Die haben da ihren Schabernack getrieben, die haben Unruhe gestiftet, gezündelt, und das war dann irgendwann so vergiftet, das Diskussionsklima, dass man sich da gar nicht mehr reingetraut hat. Und das ist ein Fehler. Also die Seitenbetreiber können auch mit einer selbstbewussten Haltung an dieses ganze Thema rangehen und sagen, Freunde der Sonne, das ist hier unsere Seite. Hier gelten unsere Nutzungsregeln, die wir übrigens auch ganz prominent verlinkt haben auf der Facebook-Seite. Und wir erwarten, dass alle, die hier kommentieren, sich an die Regeln halten und auch an die Regeln des guten Benehmens und des guten Miteinanders.
Warum sind denn, warum haben Medien dann das aufgegeben? Hast du da irgendwie eine Vermutung? Weil normalerweise ist es doch so, dass Medien total selbstbewusst sind, wenn das im eigenen gedruckten Blatt ist oder auf der eigenen Antenne. Das ist doch, verstehe ich eigentlich gar nicht, dass sie da einfach ganz schnell klein beigegeben haben, weil auf der anderen Seite sind Journalisten ja eigentlich schon fast zu selbstbewusst, wenn es in die eigenen Medien geht.
Ja, das stimmt. Man hat aber lange diese Kommentarspalten so ein bisschen outgesourced. Also das Rollenverständnis, das journalistische Rollenverständnis, hat das nicht richtig mit eingeschlossen. Dazu kommen dann auch so Themen wie Ressourcen. Es ist auch tatsächlich eine Ressourcenfrage. Man muss dieses Thema sehen, man muss es platzieren, priorisieren und sich dann eben drum kümmern. Wenn es aber gar keine Social-Media-Redaktion gibt beispielsweise, keine Kollegen, die sich in Vollzeit mit diesem Thema beschäftigen, dann ist ja klar, dass das nicht von Geisterhand oder von Zauberhand gemacht werden kann. Das heißt, am Anfang steht da eigentlich die klare Entscheidung und das Bekenntnis für Social Media und eben auch ein Verständnis für Social, was über den Abwurfplatz quasi auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken hinausgeht. Also man muss Interaktion und Community wollen und dann eben sagen, wir stürzen uns da rein. Dazu gehört natürlich auch Mut. Also wenn unsere Chefredaktion damals uns dann nicht so voll vertraut hätte und das Thema Social auch gesehen hätte bei uns, da wäre das auch etwas, hätte das auch anders laufen können. Man muss Social verstehen, um da so reingehen zu können, wie wir das tun.
Dann sag uns doch nochmal ganz konkret, damit auch ich es verstehe, wer oder was ist eigentlich jetzt der Weltpraktikant und warum hat der sogar eine eigene Facebook-Seite?
Ja, also ich kann vielleicht einmal
vorweg... Hast du nicht geschafft, Herr Peller, obwohl du Dauerpraktikant bist, ne?
Ja,
ich bin gerade dabei. Du kriegst gleich deine Seite, Herr Peller.
Schön.
Genau, also es ist eigentlich eine skurrile Geschichte. Ich kann vielleicht schon mal vorweg sagen, nein, dieser Kanal wird nicht von der Welt betreut. Ich bin nicht Admin da. Wir posten da nicht unsere eigenen Kommentare als Screenshot. Und es gibt tatsächlich keinen Weltpraktikanten im Sinne von jemand, der im Praktikantenverhältnis bei uns arbeitet. Den gab es im Übrigen auch noch nie. Also das ist so eine große Urban Legend, die ich jetzt hier... enttarne. Irgendwann, als wir angefangen haben damit, also uns gibt es ja jetzt noch nicht mal seit 2 Jahren, haben die Leute diese Kommentare so großartig gefunden, dass sie anfingen, die als Screenshot auf Seiten zu posten. Das heißt, die ersten, die das gemacht haben bei uns, waren die Fans des gleichgeschaltet ironischen Journalistenzirkels. Die haben Ende 2014, Anfang 2015 damit angefangen, als das wirklich noch ein ganz, ganz ungewöhnlicher Ton war. Jetzt sehen wir ja, dass viele den auch imitieren. Und damals hat das wirklich eine Riesenwelle gemacht. Und dann hat irgendjemand unter dem Screenshot geschrieben, Wahnsinn, dieser Weltpraktikant, der braucht unbedingt eine eigene Facebook-Seite. Und 3 Minuten später hat dann ein anderer Leser darunter geschrieben, er hat als der die Weltpraktikant kommentiert. Und so war er dann geboren, der die Weltpraktikant. Und der hat mittlerweile über 58.000 Likes auf Facebook. Dazu kommen noch so andere Fanseiten wie das Beste aus Social Media. Das ist eine Seite, die kuratiert im Netz und schaut, wo coole Kommentare geschrieben wurden. Und man merkt einfach, dass wir damit auch einen bestimmten Nerv getroffen haben.
Wir reden gleich mit Nidal weiter, nämlich über geologische Phänomene und gedeckten Apfelkuchen.
Ja.
Wie sie auf Twitter verraten hat.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Community-Medienmagazin. Nidal Salah Eldin, die Social-Media-Chefin von der Welt, ist heute Abend weiter bei uns. Und vorhin, da hat sie getwittert, jetzt bei Was mit Medien sprechen über geologische Phänomene und gedeckten Apfelkuchen. Freue mich. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, geht die Frau eigentlich in die gleiche Radiosendung, in die ich jetzt gehe? Oder wieso müssen wir über Apfelkuchen sprechen? Kannst du mir da irgendwie weiterhelfen?
Das war ein Teasing. Das sollte die Leute neugierig machen. Und vielleicht hat der ein oder andere eingeschaltet, der jetzt ein Rezept erwartet. Das beste Apfelkuchenrezept der Welt.
Oh, ein Rezept. Und ich höre jetzt daraus, jetzt fällt auch bei mir der Groschen, du wirst es uns nicht liefern.
Ich werde es natürlich nicht liefern.
Immer diese Lügenpresse, mit der man
ja, die
zu
Lügenpresse.
Tun hat.
Aber chefkoch.de oder so. Also ihr werdet schon einen Weg finden, wenn ihr das herausfinden wollt.
Let me google that for you.
Ganz genau.
Was war das? Netcom? Keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, mal an dieser Stelle, ich habe gerade aufmerksam vor einer halben Stunde ja auch unsere D-Radio-Wissen-Nachrichten gehört und da gleich die erste Meldung war Facebook mit seiner WhatsApp-Nachricht und das ist ja auch ein durch und durch soziales Thema. Ich finde es interessant, dass jetzt schon eine gewisse Aufregung da ist, dass hier die Nutzungsbedingungen von WhatsApp angekündigt werden sollen nach ein paar Jahren, damit die Daten getauscht werden. Ich dachte ja ganz ehrlich, das wäre schon längst passiert, weil bei Android konnte man ja sogar schon seinen Facebook-Account, glaube ich, verknüpfen und ich hatte sogar auch schon mal festgestellt, dass wenn ich mit Leuten auf WhatsApp geschrieben habe, dass das bei Facebook angekommen ist. So ganz verstehe ich gerade die Aufregung nicht. Du, Nidal?
Ja, es ist doch immer so, wenn irgendwie eine Verkündung von Facebook kommt und das Triggerwort Datenschutz fällt, dann hyperventilieren alle. Ich empfehle da immer einen Beruhigungstee und ein Stück Apfelkuchen.
Ja,
das gedeckt. Soll helfen.
Also eine Sache, die mir dann tatsächlich da so in den Sinn gekommen ist, an der Stelle, das eigentlich ja, jetzt wird auch gesagt, so ja, die wollen jetzt dann Werbung machen, indem Unternehmen ihre Kunden erreichen wollen und Moment, das wird jetzt kritisiert und Anfang des Jahres, als dann Jan Kuhm in Deutschland war und angekündigt hat, dass es endlich mal Business-Accounts geben soll im Laufe des Jahres, wo dann, damit dann auch endlich mal die Firmen, die das jetzt schon WhatsApp irgendwie nutzen, dann auch offiziell über eine richtig schöne Schnittstelle oder wie auch immer das dann aussehen mag, nutzen können. Das fanden dann alle toll und jetzt auf einmal finden es alle doof,
ja,
wie man es verkauft, das Thema, ist auch ein bisschen komisch.
Ja, das Ding ist bei diesem ganzen Facebook-Thema und eigentlich auch bei allen sozialen Netzwerken und allen Themen, man sollte nicht vergessen, dass diese Unternehmen einfach auch ihre eigene Agenda haben. Und das ist auch völlig legitim. Es mag sein, dass das dann dem Nutzer oder dem User in dem Moment nicht gefällt, aber das ist auch kein Mutter-Theresa-Verein, der uns Services einfach so zur Verfügung stellt. Also das ist ein Deal, da sollte man nicht naiv sein, sondern das einfach ganz pragmatisch sehen.
Es ist nichts umsonst.
Es ist nichts umsonst, ja. Das stimmt.
Dann lass uns doch über etwas sprechen, was auch nicht umsonst ist, sondern du hast uns vorhin schon beschrieben, wie ihr euch das auch erarbeitet habt, eure Community. Und die habt ihr ja irgendwann auch mal in der Kohlenstoffwelt getroffen. Wie war das denn?
Das stimmt. Also wir wollen dieses Community-Management nicht nur digital betreiben, sondern tatsächlich auch analog und haben, das ist ziemlich witzig, haben nicht nur diese Welt-Facebook-Seite, wo unsere Nutzer und auch viele, viele sehr treue Nutzer schon seit Jahren zum Teil kommentieren, sondern diese Nutzer haben nochmal eine eigene Gruppe aufgemacht, wo sie sich tatsächlich auch angefreundet haben, eigene Community-Treffen gemacht haben und sich auch tatsächlich mit uns schon getroffen haben. Wir haben sie jetzt zum dritten Mal eingeladen zum analogen Welt-Community-Treff bei uns im Newsroom und waren mit denen essen im Anschluss und trinken. Wir kennen die Leute. Das ist für uns einfach auch ein erweitertes Verständnis. Also nicht nur dann den Facebook-Namen kennen und die Kommentare, sondern auch mal herausfinden, wer steckt dahinter. Und wir haben halt gesehen, dass dass das total gut funktioniert hat, dass Leute, weil wir nicht wie ein Roboter, sondern wie ein Mensch kommunizieren, eben auch so eine Bindung zu uns haben, uns ganz viele private Sachen erzählen, jeden Abend zu uns kommen und fragen, wann kommt denn hier das lustige Thema, wann kommt denn wieder eine Nachricht. Das ist echt super. Und wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, die heißt heiraten@welt.de, weil wir am Anfang so viele Heiratsanträge bekommen haben von Leuten, die den Weltpraktikanten heiraten wollten. Also das ist total schön, das zu merken. Ja.
Wenn du jetzt immer von wir sprichst, ist das dann eigentlich das Team, das du an einer Hand abzählen kannst oder kann man schon sagen, dass dieses Verständnis, auch wie wichtig Community-Arbeit ist und alles, was du uns schon beschrieben hast, dass das auch durchaus in der ganzen Welt, um es mal so zu nennen, eigentlich auch so gelebt und wahrgenommen wird?
Ja.
Oder seid ihr doch innerhalb des Hauses so die kleine Gruppe, die dann manchmal auch immer noch belächelt wird?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Also man sieht es bei uns auch an unserer Platzierung. Wir sitzen eben nicht in einem kleinen Social-Media-Keller, wo dann mal alle 3 Stunden einer runterkommt und sagt, poste das mal. Also das ist überhaupt nicht so. Wir sind Teil der Redaktion. Wir sitzen im Welt-Newsroom mitten im Auge. Wir sind das mannstärkste quasi Ressort in diesem kleinen Auge. Die Chefredaktion sitzt direkt neben uns. Wir reden am Tag mindestens 5-6 Mal miteinander. Also das Thema Social ist in der gesamten Weltredaktion ein Riesenthema. Und viele Kollegen, auch viele Printkollegen sind in den sozialen Netzwerken aktiv, haben eigene Facebook-Seiten. Also das ist bei uns kein Silo und das wird auch von der Chefredaktion so vorgelebt. Und das ist für uns als Team toll, dass wir da so viel Akzeptanz haben, dass sich die Leute da interessieren für uns.
Jetzt hast du schon sehr viel uns hinter den Blick hinter die Kulissen gegeben. Aber hast du vielleicht so ein Beispiel, so eine Lieblingsgeschichte oder so eine Anekdote, die du auch immer gerne erzählst?
Zum Thema jetzt, wie das für uns in dem Newsroom ist? Oder
die Interaktion mit den Nutzern, also irgendwie ja. Kommentaren, Feedback, das ihr bekommen habt oder was ihr anderen gegeben habt, wo dann es dann von anderen ganz viele Reaktionen gegeben hat.
Ja, es gab einmal einen ganz lustigen Kommentar, das kommt noch aus der Anfangszeit, da hat ein Leser geschrieben, weil es unter einem Posting ganz viel Lob für uns gab, hat ein Leser geschrieben, ja, witzig, wie sich hier diese Weltredakteure mit Fake-Profilen selbst loben. Und dann haben wir, anstatt dann eben bierernst zurückzuschreiben, aber ach Mensch, das stimmt doch gar nicht, haben wir eben das weitergesponnen. Dann haben wir geschrieben, hier vom Welt-Account 4 Kommentare geschrieben, wie, meint er dich? Nee, er meint dich. Also quasi so ein Ping-Pong, ein öffentliches Selbstgespräch. Und das war echt total witzig, weil davon wurden auch ganz viele Screenshots gemacht. Unter anderem wurden die bei Top Comments gepostet, eine riesengroße Facebook-Seite mit 500.000 Fans. Und das sind tatsächlich an einem Abend sind über 20.000 neue Fans zu uns gekommen.
Wow.
Genau. Und das war, also wir haben es nicht wegen der Likes gemacht, sondern halt, weil das in dem Moment so gut gepasst hat. Aber viele Leute haben das einfach ganz großartig gefunden und es macht einfach Spaß, sowas auch zu machen.
Du hast mal gesagt, jeder bekommt eine Community, die er verdient.
Ja.
Wie verdiene ich mir denn eine gute Community?
Man muss sich zunächst mal darüber im Klaren sein, dass man sich mit den Lesern wirklich beschäftigen wollen muss, um das zu machen. Natürlich kann man das halbherzig machen und sagen, ach Mensch, oh, jetzt muss ich wieder gucken, was hier irgendwelche Trolle schreiben. Oder man sagt halt, die Trolle sind hier nicht in der Mehrheit. Und wenn sie es sind, dann ist das unser Problem, was wir dann lösen werden. Und bei uns hat diese Strategie ja Martin Hoffmann, der ja auch kürzlich bei euch war und seine Resi-App vorgestellt hat, die hat er bei uns eingeführt und wir haben sie quasi gemeinsam dann mit Leben gefüllt. Und das hat sich wirklich total erwiesen, weil Leute einfach gemerkt haben, denen ist das ja gar nicht wurscht, was hier passiert. Die wollen uns nicht nur als Klickvieh haben, also im Gegenteil, sondern die setzen da jemanden hin, der den ganzen Tag diese Kommentare beantwortet. Und auch im Übrigen nicht nur lustige Kommentare, die dann gescreenshottet werden, sondern wir schreiben jeden Tag Nachrichten, E-Mails, Kommentare mit ganz normalen Antworten, weiterführenden Informationen, Kommentaren, die sozusagen nicht lustig sind, zumindest nicht so lustig, dass jemand einen Screenshot davon machen würde. Aber auch das ist unser Verständnis. Also wir wollen Leser loben und honorieren, die tolle Beiträge bei uns leisten und gleichzeitig eben die, die das nicht tun, denen auch ein ganz klares Signal geben und sagen, das kannst du vielleicht auf einer anderen Seite machen, aber hier bist du zu Gast in unserem Wohnzimmer und wenn du zu Gast bist, musst du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und wenn du das nicht machst, dann ist das auch okay, aber dann kommen wir hier nicht weiter. Und da kommt nämlich der große Punkt. Natürlich gibt es Leute, denen das nicht gefällt. Wir kriegen auch ab und zu mal ein kritisches Feedback. Und ich denke dann immer so an dieses, es gibt so ein schönes Zitat, du kannst halt nicht alle glücklich machen, du bist kein Nutella-Glas. Also es geht sozusagen nicht darum, alle möglichen Leute glücklich zu machen und keine einzige kritische Stimme zu haben, sondern es geht darum, die richtigen Leute glücklich zu machen und für die das Nutella-Glas zu sein. Und das ist bei uns total aufgegangen. Das merken wir jeden Tag an den Reaktionen.
Jetzt ist natürlich, wenn man auch mal so ein bisschen so in die zynische Ecke bei seinen Antworten abrutscht, gibt es da auch so Grenzen, die ihr euch selbst setzt, wo ihr gemerkt habt, oh, da sind wir jetzt vielleicht einen Schritt zu weit gegangen?
Ja, also es ist natürlich nicht gewollt, dass wir Leser beispielsweise beleidigen. Also wenn jemand uns beleidigt, das hatten wir neulich und da haben wir dann ganz zuckersüß geantwortet und haben damit sozusagen unser Statement gemacht. Aber natürlich kann es mal sein, dass man einen Kommentar missversteht, der vielleicht ironisch gemeint war und dann aber doch sehr ernst daherkam und wir entsprechend dann reagiert haben. Aber wir wollen uns halt auch ganz explizit nicht in diesem Elfenbeinturm verschanzen. Das heißt, auch wenn wir einen Fehler machen, ist das kein Weltuntergang im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann man dann durchaus in die Kommentare gehen, und das haben wir auch schon mal gemacht, wenn es dann zum Beispiel Kritik gab an etwas, da reinzugehen und zu sagen, sorry, das war ein Missverständnis. Also unser Selbstverständnis ist, dass wir uns damit keinen Zacken aus der Krone brechen. Und da haben wir auch gemerkt, dass darauf auch sehr, sehr viel positive, da gab es sehr viele positive Reaktionen. So auch, da gehört ja auch was dazu, sich dann hier öffentlich was einzugestehen.
Glaubst du eigentlich, dass diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, auch mit der Art und Weise, wie ihr mit der Community kommuniziert, dass die sich grundsätzlich wahrscheinlich auf alle Medien und ihre Facebook-Seiten übertragen lassen? Oder ist das zu pauschal?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass alle anderen Medienseiten die Welt-Social-Media-Strategie einfach adaptieren sollten, weil das einfach nicht authentisch ist. Also ich glaube, was man für alle sagen kann oder für alle adaptieren kann, wäre, dass man eben mit einer selbstbewussten Haltung und eben nicht in dieser Duckhaltung in die Kommentare geht. Also das kann man so für alle sagen. Aber Leser merken ja auch ganz schnell, gerade wenn auch eine bestimmte Marke das geprägt hat, wenn jemand sich dann so auf diesen Zug mit aufschwingt. Also wir haben schon ein paar Mal gesehen, wenn Leute was dann, wenn andere Seiten, auch nicht nur Medienseiten, was kommentieren. Also hatte ich gestern ein lustiges Beispiel da, wo eine andere Seite tatsächlich 1:1 unseren Kommentar mit einer minimalen Änderung gepostet hat. Und ich habe es mir angeguckt, musste schmunzeln und habe dann aber gesehen, dass unten drunter Leute schon geschrieben haben, das haben die doch bei der Welt geklaut.
Das ist interessant, ja, dass einem ja irgendwann auch die Community so zur Seite springt. Ne?
Ja, also das hat wirklich eine Selbst, also die Community hat eine selbstregulierende Kraft, wenn man einmal dieses Prinzip und die Haltung der Seite da etabliert hat. Das heißt, wir sehen auch, wenn es einen kritischen Kommentar gibt oder einen problematischen Kommentar vielmehr, und wir nicht sofort reingehen, sondern die Leser das eben zuerst sehen und wir noch in einem anderen Thema drin sind, dass da schon geschrieben wird, pass mal auf, du kriegst hier gleich eine Reaktion von der Welt. Oder eben, dass jemand sagt, sowas bleibt hier nicht stehen. Also, dass jemand auch so eine Stellvertreterfunktion übernimmt. Und das ist für uns dann auch nochmal ein ganz tolles Zeichen, dass die Leute verstanden haben, warum wir das machen und dass ihnen auch was daran liegt, dass es so bleibt. Das ist das Besondere.
Woran arbeitest du gerade? Was ist so gerade dein Projekt? Vielleicht kannst du uns das nochmal abschließen, vielleicht oder nochmal kurz erklären, womit du dich gerade beschäftigt, was du vielleicht weiterentwickeln willst oder was dich noch umtreibt.
Ja, das wüsstest du gerne.
Und sag's nicht Daniel, sag's mir.
Genau, wir sind ja hier unter uns, es hört keiner zu. Nein. Also, ich plane eine große Trollfarm, auf der ich dann selber auch dann präsent sein werde. Und das wird funktionieren wie ein Zoo, dass man die Trolle einlädt. Und nein, Scherz, das ist natürlich nicht der Plan. Ich beschäftige mich gerade, ich merke die Enttäuschung in deiner Stimme. Ja. Du hattest schon einen Besuch geplant.
Ich habe es toll vorgestellt.
Ja, so eine Trollfarm, genau. Oder, so. oder eine Trollsprechstunde. Ja. So psychologische Betreuung für Trolle, das wäre ganz lustig. Nein, natürlich geht es für mich auch ganz klar um das Thema Weiterentwicklung der Community. Wir sind sehr, sehr erfolgreich mit unseren Zahlen. Also nicht nur im Community-Bereich, sondern auch was unseren Traffic angeht. Also das ist alles ganz erfreulich, wie sich das entwickelt hat. Aber natürlich beschäftigen wir uns, genau wie alle anderen Häuser auch, ganz stark mit dem Thema Innovation. Wir wollen bei der Welt noch ganz viel ausprobieren. Bei uns stehen jetzt auch spannende Zeiten bevor, worüber ich natürlich nicht viel verraten werde. Aber es lohnt sich, die Welt.de im Blick zu haben in den nächsten Monaten. Und es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten und sich zu überlegen, wie wir die Marke auch weiterentwickeln können und was ich aus redaktioneller Sicht dabei steuern kann.
Können wir den kurz hier festhalten, wenn du dann drüber sprechen kannst, dass wir das genau hier nochmal tun?
Das machen wir und ich verspreche, dass ich euch einen Apfelkuchen nach Köln schicken werde zu diesem Anlass. Wir machen so einen schönen Kaffeeplausch. Das wäre doch toll.
Das machen wir.
Wunderbar, ich freue mich jetzt schon drauf.
Nidal, danke, dass du zu uns gekommen
bist. Ja, schön war's.
Genießt auch den schönen Abend und wir sagen, wir kommentieren dann mal bei euch doch auf der Seite mit.
Sehr gerne, ihr kriegt auch eine Reaktion. Oder schickt uns eine Mail an heiratnetwelt.de, da freuen wir uns auch.
Nidal Salah El-Din, sie ist die Social Media Chefin bei Welt.de. Danke für deinen Besuch.
Dankeschön, schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das kritische Medienmagazin.
Vor ein paar Wochen haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen, aber jetzt gibt es ein wichtiges Update. Stichwort, wenn Milliardäre unliebsame Journalisten in den Bankrott klagen lassen.
Ja, in dieser Woche, da musste die Plattform Gawker.com offline gehen, nachdem Investor Peter Thiel eine Klage gegen eben dieses Klatschblock mitfinanziert hatte und am Ende so die Insolvenz für Gawker folgte. Und die daran beteiligten Anwälte, die haben jetzt einen neuen Auftrag, ein unliebsames Medium, ja, finanziell zu rühren. ruinieren oder zumindest ihm zu schaden.
Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ist unbequemer Journalismus im Silicon Valley überhaupt noch möglich? Klären wir mit Britta Wedeling, die San Francisco-Korrespondentin des Handelsblatts. Sie ist zurück aus dem Sommerurlaub und jetzt live bei dir Radio Wissen. Hallo Britta!
Guten Tag, ihr Lieben.
Du hast übrigens, wir haben jetzt dein San Francisco-Wetter hier mit fast 35 Grad, zumindest im Westen Deutschlands.
Eine absolute.
Und du hast wie viel? 15?
Es ist ein absolutes Drama. Ja, 15, 16. Ich stehe hier wirklich mit meinem Wollmantel. Ja, ohne Witz. Ja, das denkt man sich gar nicht immer in Deutschland. Man denkt immer, die Sonne scheint hier und alle sind wahnsinnig freundlich und alle sind immer gut kalifornisch drauf und nur auf dem Surfboard unterwegs. Aber das ist, den ist leider nicht so.
Tja, aber ist die Frage, was die Stimmung drückt, nur das Wetter oder auch das Ende von Gorka? Wie wurde das wahrgenommen?
Also Gorka ist ja nun tatsächlich, wenn man sich jetzt mal angeschaut hat, was für eine Art von Journalismus die gemacht haben, ist jetzt nicht unbedingt ein absolut unschuldiges Lamm, ein unschuldiges Schäfchen. Da sind schon einige Sachen vorgefallen, unter anderem auch die Debatte, um die es gerade geht, Hulk Hogan, ein privates Sexvideo von ihm veröffentlicht. Das sind alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt der allergrößte Pulitzerpreis richtige Journalismus sind, aber das Signal, dass das aussendet, wie ihr das gerade schon gesagt habt, dass also Gorka, ein unliebsames Medium, einfach mal kurz aus dem Universum geschossen wird, das sorgt hier schon für große Bestürzung.
Jetzt haben die Anwälte, die an der Klage gegen Gorka beteiligt waren, ja schon den nächsten Auftrag. Was steckt dahinter?
Interessanterweise macht der Anwalt von Peter Thiel, der ja von diesem PayPal-Gründer mit angeheuert wurde und auch finanziert wurde, Peter Thiel hat also bewusst Gorka angreifen wollen, der macht jetzt ein Geschäftsmodell daraus. Und das ist auch das, was sozusagen mich dabei am meisten beunruhigt, dass sozusagen ein Anwalt jetzt loszieht und sich die nächsten Fälle an Land zieht, um eben unliebsame Journalisten einzuschüchtern. In dem aktuellen Fall, um den es jetzt geht, geht es um Melinda Trump, die Frau von Donald Trump. Donald Trump, Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Warum jetzt Melinda Trump den Anwalt von Peter Thiel bekommt, ist völlig klar. Peter Thiel ist einer der Unterstützer der Republikaner immer schon gewesen, einer der wenigen übrigens hier in Silicon Valley, das traditionell eher demokratisch wählt. Peter Thiel hat sich öffentlich für die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump ausgesprochen. Insofern verwundert es jetzt nicht, dass seine Frau den Anwalt von Peter Thiel engagiert.
Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also befürchtet man da auch sozusagen, dass das jetzt eine richtige Masche werden kann, nicht nur von dem Anwalt, sondern grundsätzlich, wenn ich als Journalist kritischen Kritik an eine Silicon Valley Größe übe, die viel Geld hat, dass dann auch irgendwie die auf einmal dann auch Gerichtsfälle gegen mich finanziert. Ist das jetzt eine große Angst, die tatsächlich diskutiert wird, oder ist es dann doch am Ende unwahrscheinlich?
Es wird diskutiert in der Szene. Es haben sich nach dem Ende von Gorka sehr viele geäußert. Und das Interessante ist, dass das Thema durchaus das Silicon Valley spaltet. Also es gibt einige wie Vinod Khosla, ja einer der einflussreichsten Investoren hier im Silicon Valley, der Peter Thiel öffentlich dazu applaudiert hat, dass er Gorka sozusagen in die Vernichtung treibt. Und was der Anwalt jetzt mit Melinda Trump macht, ist, dass er tatsächlich hingeht und schon mal vorsorglich, also ohne tatsächlich ein konkretes Gerichtsverfahren im Sinn zu haben, schon mal vorsorglich diversen Medien Briefe schickt, so von wegen, passt mal auf, hier, da ein paar Sachen gelaufen, die wir nicht in Ordnung finden und wir behalten uns vor zu klagen. Also das hat dann tatsächlich nicht mehr damit zu tun, dass man gezielt Persönlichkeitsverletzungen angreift, sondern dass man einfach so eine Art von Schreckensherrschaft verbreitet. Und das ist schon sehr bestürzend.
Was sagt uns das denn jetzt so insgesamt eigentlich über die Kritikfähigkeit im Silicon Valley, beziehungsweise auch über den Journalismus, der da überhaupt noch möglich ist?
Also was man sehen kann, ist schon sehr stark, dass es sehr viele Medien gibt, die tatsächlich nicht mehr machen als Pressemitteilungen von Unternehmen zu verteilen. Das liegt zum einen natürlich daran, weil viele Medien einfach wenig Zeit haben, sich intensiv mit gewissen Themen zu beschäftigen, aber auch damit, dass es einfach einfacher ist. Weil auf Kritik reagieren Unternehmen und speziellerweise Gründer, die sehr eng mit ihrem Unternehmen auch natürlich emotional verbunden sind, wirklich sehr, sehr unprofessionell. Ich habe das schon verschiedene Male erlebt, dass bei Kritik dann einfach völlig überzogen reagiert wurde. Und da hat das hat das Silicon Valley ein Riesenproblem mit Kritikfähigkeit. Und ich denke immer, und das denke ich auch bei Peter Thiel, den ich auch persönlich mehrfach schon getroffen habe und eigentlich für einen ziemlich genialen Unternehmer halte, dass man, dass es dazugehört, dass man auch Kritik aushalten kann, weil letztlich bringt es einen auch als Unternehmer, als Gründer nicht weiter, wenn man sich immer nur Leute um sich schaut, die einem genau das sagen, was man eh schon weiß. Und das Motto, was ja grundsätzlich gilt in den Technologiefirmen, lieber später um Vergebung bitten als vorher um Erlaubnis, sollte auf jeden Fall auch für den Journalismus gelten.
Sagt Britta Wedeling, live aus dem Silicon Valley. Dank dir!
Dankeschön. Tschüss.
D-Radio Wissen.
Herr Pähler.
Ja.
Das war sie schon wieder, unsere kleine Kuschelausgabe von Was mit Medien. Wir haben keine Zeit mehr, unser Digitalradio-Quiz zu machen.
Das ist aber schade, weil ich hätte bestimmt gewonnen. Ich hätte so schöne Digitalradio-Fragen.
Oh nein. Am Montag ist nämlich der ARD-Digitalradio-Tag, die Radio Wissen. Die ganze Deutschland-Radio-Familie supportet. Damit ihr mitreden könnt, wollten wir eigentlich euch schlaues Wissen zum Mitreden geben. Und weißt du, was wir einfach machen, Herr Pähler?
Ja.
Wir packen das in unseren neuen Newsletter, den wir haben.
Ah, der ist ja sowas von neu. Und das ist auch richtig gut aufgehoben da, glaube ich.
Ja, ich glaube, das kann man da ja noch gut ergänzen, wenn wir jetzt hier da
das heißt, ab morgens
Zeit
früh, wie viel Uhr hat man das Wissen?
Also, ja, am letzten Freitag haben wir den einfach mal morgens gestartet. Und ich fand es ganz witzig, dass er so einfach in Social Media gepostet. Und er ist im Stand, 331 Abonnenten sind schon dabei. Finde ich cool. Und jetzt erzählen wir euch gerade das erste Mal im Radio davon. Also morgens, am Freitagmorgen um 6 gibt es ein Protokoll von der Sendung mit den wichtigsten Zitaten so zum Mitreden.
Mhm. Schreibt übrigens unser Praktikant, ne?
Unser Praktikant schreibt das. Und also wir hatten eine Versandzeit 6 Uhr eingestellt, aber ich überlege 6.15 Uhr, ob das klüger ist, weil dann sortiert sich das vor den anderen Newslettern ein, die auch um 6 Uhr. Mhm. Da sieht man das eher, wenn man dann um 6.30 Uhr oder später aufsteht. Ich weiß nicht, Herr Pähler, was meinst du?
Das wäre vielleicht ein Ansatz, ne? Aber es ist schon auch früh, ne?
Ja, aber dann ist es weg.
Aber das macht man ja auch am Abend vorher, oder?
Ja, mache ich gleich noch fertig.
Ach so.
Ich freue mich. Da also packen wir die Sachen rein. Und vielleicht auch noch ein Tipp für euch. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man ein Digitalradio auch selber basteln kann? Also das kann man im Internet ja irgendwie nicht, aber im Digitalradio schon. Und wie das geht, das hört ihr am Sonntag hier nach 11 Uhr mit Moritz Metz beim Netzbasteln. Dann bastelt er am kommenden Sonntag mit euch zusammen ein Digitalradio, worüber ihr uns dann hören könnt.
Das mache ich mit.
Zum Beispiel könnt ihr uns dann schon nächsten Donnerstag wieder hören, 20 Uhr, eine Stunde Was mit Medien. Herr Pähler ist dann im Urlaub.
Ja, stimmt. Aber ich bin in Gedanken bei euch.
Dafür kommt Dennis
Horn. Horn.
Und wir, Praktikanter, ne? Und Herr Horn bringt uns alle IFA-Trends mit. Da gucken wir dann das, was Medienmacher wissen müssen, nächste Woche drauf, hier in eine Stunde Was mit Medien. Und bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.